BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Was für eine Woche! Die US-Notenbank Fed senkt die Zinsen und Robert Habeck betont erneut, dass er glaubt, mit staatlicher Steuerung und vielen Subventionen die deutsche Wirtschaft nach seinem Gusto umbauen zu können. Dabei lässt er sich von Rückschlägen, Stichwort Intel, auch keineswegs entmutigen. Was ist davon zu halten? Nun, wir diskutieren es konkret am Beispiel des sogenannten Energieeffizienzgesetzes. Liest man dieses, so kommt man zu einem anderen Schluss. Es ist nämlich kein Effizienzgesetz, sondern es ist ein Verbrauchsreduktionsgesetz. Und wir wissen, nichts ist so eng korreliert mit Wohlstand wie der Einsatz von Energie. Das Gesetz ist nichts anderes als ein festgeschriebenes Programm zur Reduktion des Wohlstands hierzulande. Doch wie kommt es eigentlich, dass die Politik so denkt? Wie kommt es, dass man Nachhaltigkeitsziele anstrebt und dabei jeglichen Zielkonflikt ausblendet? Das diskutiere ich mit meiner heutigen Gesprächspartnerin. Ich finde, ein spannendes Themenpotpourri. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Hast du dich auch schon mal gefragt, was dir die Nutzung eines Virtual Private Networks, kurz VPN, bringen würde? Mit einem VPN hast du deine Privatsphäre unter Kontrolle und sicherst deine Anonymität im Internet. Du kannst auf gesperrte Inhalte zugreifen und online billiger einkaufen. Beim Datenzugriff werden deine Verbindungen priorisiert behandelt und du kannst die Drosselung der Datenrate bei Internetanbietern umgehen. Und schließlich schützt dein VPN dich bzw. deine Geräte vor Attacken aus dem Internet. Unser Sponsor CyberGhost VPN bietet dir all diese Vorteile und das mit über 15 Jahren Markterfahrung, 38 Millionen Nutzern weltweit und exzellenten Bewertungen auf Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel um. Die Software ist mit mehr als 40 großen Streaming-Plattformen kompatibel, damit du uneingeschränkten Zugang zu all deinen Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich geografisch befindest. Die Server von CyberGhost sind in 100 verschiedenen Ländern verfügbar, sodass du immer eine zuverlässige Verbindung genießen kannst und alle benötigten Informationen sofort zur Hand hast. Dabei werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Ob du von zu Hause aus oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Mit einem einzigen CyberGhost VPN-Abonnement kannst du bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen. Wenn du all diese Vorteile nutzen willst, dann sicher dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/BTO und du erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage Geld-Zurück-Garantie unter cyberghostvpn.com/BTO. Ach ja, was auch noch wichtig ist, der CyberGhost-Kundensupport ist 24/7 auf Deutsch erreichbar. Mehr Informationen in den Shownotes.
Bevor wir zum heutigen Schwerpunkt kommen, ein paar Worte zum wirtschaftspolitisch wohl am meisten beachteten Ereignis der letzten Woche.
We now see the risks to achieving our employment and inflation goals as roughly in balance. In light of the progress on inflation and the balance of risks, at today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a half percentage point to 4.75% to 5%. This recalibration of our policy stance will help maintain the strength of the economy and the labor market and will continue to enable further progress on inflation as we begin the process of moving toward a more neutral stance.
Die US-Notenbank Fed hat nun also die Zinsen gesenkt, zum ersten Mal seit 4 Jahren. Wir erinnern uns, zur Jahrtausendwende waren Zinsen von über 6% üblich. Dann wurden die Zinsen stark gesenkt. Die Folge war die Immobilienblase in den USA. Die Fed wollte diese geordnet platzen lassen, was misslang. Dann waren die Zinsen nämlich kurz hoch, kurz vor 2008. Die Zinsen sanken dann deutlich auf null oder fast null und blieben dort dann bis zum Jahre 2016. dann versuchte man, die Zinsen etwas zu erhöhen. Man erreichte so ungefähr 2,5%. Und dann kam Corona und es ging wieder Richtung Null hinunter. Und mit der Inflation verspätet dann die Vollbremsung. Mit Zinsen in der Spitze von 4,7-5%. Das war das Niveau, welches wir zum letzten Mal im Jahre 2002 erreicht hatten. Selbst vor der Finanzkrise war es nicht ganz so hoch. Nun also die Senkung. Und diese war nicht überraschend, aber sie war doch überraschend in ihrem Ausmaß. Die Börsen hatten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkt etwas höher als 50% gesehen. Aber nur 9 von 113 Ökonomen, die von Bloomberg befragt wurden, haben die Zinssenkung in diesem Ausmaß erwartet. So viel zum Thema Vorhersagefähigkeit von Ökonomen. Doch sie haben auch recht. Denn normalerweise fallen so große Zinsschritte in ein Umfeld von Problemen. Finanzkrisen, Corona-Pandemie oder ähnliches. Und eigentlich geht es der US-Wirtschaft gut. Und auch den Finanzmärkten geht es gut, wie der entsprechende Indikator der Zweigstelle der US-Notenbank Fed in Chicago zeigt. Die Märkte, die Finanzmärkte sind gut mit Liquidität ausgestattet. Es gibt also keine Krise. Und das hat auch Jerome Powell betont.
We made a good, strong start to this, and that's really, frankly, a sign of our confidence. Confidence in inflation is coming down toward 2% on a sustainable basis. That gives us the ability. We can, you know, make a good, strong start, and I'm very pleased that we did. To me, the logic of this, both from an economic standpoint and also from a risk management standpoint, was clear.
Er meinte letztlich sinngemäß, er könne die Zinsen senken, weil er es eben könne. Nach dem Motto, wir senken die Zinsen jetzt etwas stärker, um sicherzustellen, dass die US-Wirtschaft sich weiterhin gut entwickelt. Die Börsen haben zunächst verhalten reagiert, sind dann aber doch deutlich gestiegen. Die Hoffnung ist nun groß, dass es in der Tat gelingt, eine sanfte Landung zu orchestrieren und eben keine Rezession auszulösen. Und sogar Gold verlor etwas an Wert infolge dieser Ankündigung. Und das ist interessant, denn scheinbar gehen die Goldanleger davon aus, dass die Zinsen zwar sinken werden, aber in der Zukunft nicht so stark und nicht so tief wie die anderen Finanzmärkte. Nach dem Motto, wir haben es doch mit hartnäckiger Grundinflation zu tun und deshalb auch mit etwas höheren Zinsen. Sie wissen, dies ist kein Geldanlage-Podcast. Und ich habe auch keine Glaskugel. Ich persönlich denke aber weiterhin, dass die Zinsen sinken müssen, um den Staat zu entlasten. Wir hatten das bereits mehrfach in diesem Podcast. Ich glaube auch, dass die Inflation stabil höher bleiben könnte und nicht auf das Vor-Corona-Niveau zurückgeht. Und damit darf die Richtung nicht überraschen. Wir werden weiter sinkende Zinsen sehen und wir werden den Versuch sehen, die Zinsen unter die Inflationsrate zu treiben. Ob das mit der sanften Landung für die US-Wirtschaft gelingt, das werden wir sehen. Wie gesagt, ich habe keine Kristallkugel und es gibt Indikatoren sowohl für die sanfte Landung wie auch für eine mögliche Rezession. Uns bleibt nichts anderes als abzuwarten. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, Kultur, ein Originalton aus der Drei-Groschen-Oper.
Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht.
Tja, ja, mach nur einen Plan, sei ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Das singt die Figur des Jonathan Peacham in Bertolt Brechts berühmtem Theaterstück Die Drei-Groschen-Oper. Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, zählt übrigens das bekannte Drama zu seinen Lieblingsbüchern, wie er vor einigen Jahren der Zeitung Welt erzählt hat. Und nicht nur das. Im Schultheater hat er sogar den Bettlerkönig Peacham gespielt. Der Gesang gerade eben war aber kein Originalton von ihm, denn er gibt im Interview zu, dass er selber nur schlecht singen könne. obwohl er gesungen hat, dass es mit den Plänen so eine Sache ist und diese eben nicht funktionieren, hält er im echten Leben als Wirtschaftsminister aber am Glauben fest, er könne die Wirtschaft planwirtschaftlich steuern und so umbauen in eine klimaneutrale Zukunft. Dabei mangelt es keineswegs an Beweisen für die Weisheit in den Zeilen Bertolt Brechts. Die planwirtschaftliche Organisation der Energiewende hat nicht nur die Ziele verfehlt, sondern außerdem zu ausufernden Kosten geführt, die gerne verschwiegen werden. Das hatten wir hier vor einigen Wochen. Und auch der Versuch, durch Subventionen neue Industrien anzusiedeln, scheitert vor allen Augen.
Herzlich willkommen zu diesem MDR Aktuell Live, zu einem Thema, das sich jetzt ein paar Wochen lang angekündigt hat. Es geht um die geplante Ansiedlung von Intel in Magdeburg. Die riesige Chipfabrik wird womöglich erstmal nicht gebaut, liegt jetzt auf Eis und wir sortieren jetzt die Lage.
Jetzt wird man mindestens 2 Jahre bangen müssen, 2 Jahre hoffen müssen und dann vielleicht in 2 Jahren wird der erste Spatenstich für das Intel-Werk hier in Magdeburg sein.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir wichtig zu betonen, dass die Entscheidung für Deutschland als Standort durch Intel bewusst getroffen wurde, weil unsere Strukturen zuverlässig und effizient sind und weil man auf den europäischen Markt direkt möchte.
Nicht nur Intel muss Investitionen verschieben, auch Northvolt, das berühmte schwedische Start-up, welches Europa in der Batterietechnologie nach vorne bringen sollte, steckt in ernsten Schwierigkeiten. Und dies trotz einer ebenfalls zugesagten Subvention in Milliardenhöhe durch die Bundesregierung.
NDR Info. Die Batterieproduktion bei Northvolt in Schweden, sie ist ins Stocken geraten. Laut Vorstandschef Peter Karlsson erreiche man nicht die nötigen Stückzahlen. Als Wirtschaftsminister Robert Habeck im schwedischen Skellefteå zu Gast war, wurde ihm eine Musterfabrik gezeigt. Doch seien die Probleme mittlerweile so groß, dass Northvolt den Ausbau im Ausland bremsen muss. Sie setzen auf ihr Stammwerk.
Und bei der Stahlindustrie steht ganz offen die Frage im Raum, ob die Milliardenförderung für die grüne Transformation jemals dazu führt, dass Stahl in Deutschland wieder wettbewerbsfähig hergestellt werden kann. Die Stahlindustrie hat in der letzten Woche vor allem auch aufgrund der hohen Energiekosten vor einem dauerhaften Verlust an Wettbewerbsfähigkeit gewarnt.
Und jetzt das Heute-Journal.
Sind es noch Riesenherausforderungen oder doch schon Riesenprobleme? Der heutige Stahlgipfel jedenfalls war eher ein Krisengipfel. Schlechte Konjunktur, steigende Kosten, abnehmende Nachfrage auf dem Weltmarkt, dazu die Überkapazität aus China. All das trübt den Blick in die grüne Zukunft massiv. Denn neben all dem soll ja auch noch die Transformation zur Klimaneutralität gelingen. Also die Produktion von grünem Stahl mit Hilfe von Wasserstoff statt Kohle und Koks.
Ich fürchte, hier besteht die sehr realistische Gefahr, dass die nationale CO2-Bilanz Deutschlands am Ende auch hier nur durch Deindustrialisierung verbessert wird. Wie bereits im letzten Jahr, als die Einhaltung der CO2-Ziele gefeiert wurde, obwohl dahinter nichts anderes stand als der Produktionsrückgang in der Industrie. Das alles hindert den Wirtschaftsminister nicht daran, die Wirkung von Subventionen zu beschwören, wenn es darum geht, die Stahlindustrie durch die Umstellung auf wasserstoffbasierte Verfahren in die Klimaneutralität zu führen. So zumindest seine Aussagen bei dem bereits angesprochenen Stahlgipfel.
Die Messe ist gesungen. Das wird weltweit passieren. Die Frage ist, passiert es auch in Deutschland? Und deswegen ist es aus meiner Sicht richtig geboten und notwendig, aus strukturpolitischen Gründen, weil es um Arbeitsplätze geht, weil es um Stabilität in der Region geht, dass wir die Unternehmen bei dieser Transformation unterstützen. Dieser Weg sollte weitergegangen werden. Wenn man ihn nicht weitergeht, dann wird irgendwann die Stahlproduktion in Deutschland in ganz, ganz schweres Wasser geraten.
Er trifft diese Aussagen, obwohl er eigentlich wissen müsste, dass selbst das Fraunhofer-Institut vorrechnet, dass Wasserstoff auf absehbare Zeit sehr teuer und damit die Produktion mit Wasserstoff niemals kostenmäßig wettbewerbsfähig sein wird. Das scheint ihn nicht zu stören. Wer sich vertieft mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen möchte, dem empfehle ich die Folge 195, das Märchen vom großen Speicher. Um diesen Wettbewerbsnachteil zu kompensieren, den Robert Habeck ja scheinbar dann doch erkennt, sichert er nicht nur Subventionen zu, sondern möchte die Nachfrage sichern, indem er die Regeln im Vergaberecht ändert. Konkret heißt das, einige Firmen, wahrscheinlich der Staat, sollen gezwungen werden, den grünen Stahl aus Deutschland zu bevorzugen, obwohl er teurer ist.
Habeck hat auf dem Stahlgipfel die Idee präsentiert, das Vergaberecht in Deutschland zu ändern. Damit würde man die Investitionen in grünen Stahl mit einer sicheren Nachfrage absichern, sagte der Minister. Habeck argumentiert, die öffentliche Hand sei ein großer Stahlnachfrager. Schienen, Züge, Brücken zu einem großen Teil aus Steuergeld bezahlt. Habeck sagte, dabei solle nicht Deutsch das entscheidende Kriterium für die Vergabe sein, sondern nachhaltig.
Dass das dazu führt, dass nebenher auch noch alle anderen Abnehmer dieses grünen Stahls mit zu hohen Kosten belastet werden, scheint ihm nicht in den Sinn zu kommen. Ebenso wenig wird die Frage nach Alternativen aufgeworfen. Wäre es nicht kostengünstiger, den Wasserstoff mit Atomkraft zu erzeugen und dann zu verwenden, wie das Frankreich zum Beispiel plant? Oder wäre es nicht auch möglich zu sagen, wir ändern das Stahlerzeugungsverfahren gar nicht, sondern wir fangen das entstehende CO2 ein mit der Carbon Capture Technologie, die ja nun neuerdings auch in Deutschland zugelassen ist. Endlich, mag man sagen. Nein, wir sehen, es gilt die Regel. Nur der von der politischen Administration vorgegebene Weg ist der richtige. Nur die Politik kennt den Weg in die Zukunft. Wir sehen also, Robert Habeck hat vergessen, was er in der Schule gesungen hat. Leider.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Der feste Glaube daran, dass nur der Staat entsprechend steuern kann, zeigt sich auch am sogenannten Energieeffizienzgesetz. Im Unterschied zum Heizungsgesetz ist das Energieeffizienzgesetz relativ geräuschlos über die Bühne gegangen. Dabei ist es aber mindestens ebenso gefährlich. Zum einen von der Zielsetzung her. Das Gesetz strebt an, den Endenergieverbrauch Deutschlands gegenüber dem Wert des Jahres 2008 bis 2030 um mindestens 26,5% zu senken. Für den Zeitraum von 2008 bis 2045 strebt die Bundesregierung sogar eine Reduktion des Endenergieverbrauchs in Deutschland um 45% an. Das sind ambitionierte Ziele. Was ist davon zu halten? Zum einen ist es natürlich nur konsequent, die Energienachfrage zu senken, wenn man zuvor das Energieangebot immer mehr verknappt hat. Das Aber ist kein Zeichen von Fortschritt, sondern ein Zeichen von Rückschritt. Denn wir alle wissen es, Energie ist Wohlstand. Es gibt eine ganz enge positive Korrelation zwischen dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und dem Energieverbrauch eines Landes. Wer weniger Energie einsetzt, hat auch weniger Wohlstand. Natürlich gibt es Effizienzpotenziale, aber diese führen nicht zu einer Aufhebung der Korrelation. Deutschlands Industrie ist übrigens bereits sehr energieeffizient. So zumindest das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem Herbst 2023. Dort ist Folgendes zu lesen.
Die Industrie ist mit einem Anteil von knapp 30% am Endenergieverbrauch in Deutschland ein wichtiger Nutzer. Ein internationaler Vergleich zeigt erhebliche Unterschiede zwischen den Industrieländern in Sachen Energieeffizienz. Deutschland verfügt bereits heute über eine besonders energieeffiziente Industrie und kommt mit 93,4 Kilogramm Öleinheiten je 1000 Euro industrieller Wertschöpfung im internationalen Vergleich auf einen der besten Plätze. Die Industrie ist damit in Deutschland sehr viel energieeffizienter als in den meisten anderen Industriestaaten. Der Vergleich weist darauf hin, dass Energieeffizienz in Deutschland über längere Zeit eine hohe Priorität hatte und dass bereits erhebliche Anstrengungen zur Reduktion unnötiger Energieverbräuche unternommen wurden. Umgekehrt bedeutet dies, dass es immer schwieriger wird, die Standards zu erhöhen, da viele der einfachen und günstigen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bereits umgesetzt wurden.
Das heißt natürlich, dass es keineswegs leicht ist, weitere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umzusetzen. Und es wird immer teurer. Vor allem im internationalen Vergleich. Wenn man den Vergleich anstellt, stellt man fest, dass nur die Schweiz, Dänemark und Großbritannien einen geringeren Energieeinsatz haben als wir. Wenn man dann noch weiß, dass Deutschland zumindest bis vor einiger Zeit noch einen hohen Anteil an energieintensiver Industrie hatte, zeigt das, was für eine hervorragende Leistung die deutsche Wirtschaft bereits mit Blick auf die Energieeffizienz verbracht hat. Und weil das so ist, warnt das Institut der deutschen Wirtschaft auch sehr deutlich.
Für die Industrie gehört ein effizienter Umgang mit Energie zum wirtschaftlichen Optimierungskalkül. Jedoch ist nicht jede Maßnahme zur Steigerung der Energieeffizienz auch wirtschaftlich vorteilhaft. Investitionen, die auf einen niedrigeren Energieverbrauch abzielen, müssen immer mit anderen Investitionsvorhaben konkurrieren und können damit auch als nicht lohnenswert verworfen werden. Hierauf müssen politische Maßnahmen Rücksicht nehmen. Eine weitere Verschlechterung der Investitionsbedingungen für energieintensive Branchen könnte zwar zu einem geringeren Energieverbrauch in Deutschland führen. Damit wird aber die Herausforderung nicht bewältigt, Wohlstand mit einem verringerten Verbrauch zu erreichen.
Und was macht die Politik? Tja, die Politik macht genau das, was sie nicht soll. Hinzu kommt, dass das Problem durch den stark steigenden Energiebedarf der künstlichen Intelligenz noch verschärft wird. Wir haben das in Folge 253, KI hat ihren Preis, bereits besprochen. Ich möchte an dieser Stelle die bereits damals zitierte Einschätzung der Analysten von Goldman Sachs erneut zitieren.
Studien zeigen, dass KI-Rechenzentren bis zu 10-mal mehr Energie verbrauchen können als herkömmliche Rechenzentren. Wir schätzen, dass KI-Rechenzentren und Elektrifizierung den europäischen Strombedarf im Laufe des kommenden Jahrzehnts um über 40-50% steigern könnte. Damit würde der von uns erwartete zusätzliche Stromverbrauch von KI und herkömmlichen Rechenzentren in Europa im Laufe des nächsten Jahrzehnts dem aktuellen Verbrauch der Niederlande, Portugals und Griechenlands zusammen entsprechen.
Also, wir haben ein Umfeld stark steigenden Energiebedarfs für Zukunftstechnologien. Und in diesem Umfeld wollen wir in Deutschland den Endenergieverbrauch senken. Natürlich soll man mit energiesparsam umgehen. Aber dafür sorgt das Preissignal. Also hohe Preise, Anreiz zum Sparen. Normale Menschen würden so handeln. Hierzulande wird aber ein Gesetz gemacht, in dem vorgeschrieben wird, wann und wo Energie zu sparen ist. Alexander Eisenkopf und Rupert Pritzel haben sich im Wirtschaftsdienst mit dem Energieeffizienzgesetz beschäftigt. Ich habe ihren Aufsatz in den Shownotes verlinkt. Dort kann man unter anderem Folgendes lesen.
Bund bzw. die Länder müssen geeignete Maßnahmeninstrumente erlassen, um so die Einsparvorgaben in der deutschen Volkswirtschaft zu bewirken. Konkret geht es um Auflagen oder Anreize für Marktteilnehmer, damit sie energieeffizienzverbessernde Maßnahmen ergreifen. Normadressaten sind demnach Bund und Länder, wobei die tatsächliche Realisierung von Energieeinsparungen vor Ort in Wirtschaft und Gesellschaft stattfinden soll.
Wo denn sonst sollen die Einsparungen stattfinden, wenn nicht vor Ort? Konkret für die Unternehmen bedeutet dies Folgendes.
Für die Unternehmen selbst gibt es keine konkreten obligatorischen Einsparziele. Sie haben aber gemäß umfangreiche Verpflichtungen, Energie- oder Umweltmanagementsysteme zu etablieren und Umsetzungspläne von Endenergieeinsparmaßnahmen zu erstellen und zu veröffentlichen.
Das klingt doch gut. Ist denn nur ein bisschen mehr Bürokratie? Naja, an anderer Stelle wird ja immer Bürokratieabbau versprochen. Größere Unternehmen kommen übrigens nicht so leicht davon.
Der größte Handlungsbedarf besteht für Unternehmen mit einem Verbrauch von über 7,5 Gigawattstunden pro Jahr. Diese müssen bis zum 18. Juli 2025 ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 oder ein Umweltmanagementsystem nach EMAS einrichten, wobei Bußgelder von bis zu 100.000 Euro bei Nichtbeachtung der Vorschrift drohen. Alle Unternehmen ab 2,5 Gigawattstunden Endenergieverbrauch pro Jahr sind verpflichtet, spätestens binnen 3 Jahren für alle als wirtschaftlich identifizierten Endenergieeinsparmaßnahmen, die sich aus Audits oder Managementsystemen ergeben haben, konkrete und durchführbare Umsetzungspläne zu erstellen und zu veröffentlichen. Welche Maßnahmen als wirtschaftlich gelten, ist anhand einer Bewertung nach DIN EN 17463 zu ermitteln. Dabei legt das Energieeffizienzgesetz zugrunde, dass alle Maßnahmen als wirtschaftlich gelten, für die sich spätestens nach der Hälfte ihrer Nutzungsdauer ein positiver Kapitalwert ergibt.
Ministerien mag es überraschen. Aber in der Wirtschaft ist es üblich, dass das, was sich rechnet, auch gemacht wird. Und zwar ohne dafür extra für den Staat einen Plan aufzustellen. Also auch hier erhebliche Bürokratie. Doch damit nicht genug.
Schließlich werden alle Unternehmen über 2,5 Gigawattstunden Gesamtenergieverbrauch verpflichtet, eventuell entstehende Abwärme nach dem Stand der Technik zu vermeiden bzw. soweit zumutbar wiederzuverwenden. Darüber hinaus sind Daten zur relevanten Wärmemenge, zum Leistungsprofil und Temperaturniveau sowie zu den Regelungsmöglichkeiten jährlich an die Bundesstelle für Energieeffizienz zu übermitteln.
Da kann man eigentlich nur fragen, habt ihr sie noch alle? Bundesstelle für Energieeffizienz. Weshalb auch die Beurteilung des Gesetzes durch die Autoren nicht verwundern kann.
Aus klimapolitischer Sicht stellt allein die Reduktion der Treibhausgasemissionen die relevante Zielgröße dar. Ob dieses Ziel durch eine Verbesserung der Energieeffizienz oder einen Mehreinsatz erneuerbarer Energien erreicht wird, ist den Marktteilnehmern zu überlassen und sollte nicht politisch vorgegeben werden, auch wenn die Politik den Ungeist des Misstrauens gegenüber den marktwirtschaftlichen Signalen eines CO2-Preises widerspiegelt. Insbesondere mit der Einführung eines Emissionshandelssystems sind für die dadurch abgedeckten Sektoren aber zusätzliche Regulierungen hinsichtlich des Einsatzes erneuerbarer Energien oder der Energieeffizienz grundsätzlich nicht erforderlich, ineffizient und sogar kontraproduktiv, da die Restrukturierung der Energienutzung im Sinne ökonomischer Effizienz allein auf die Preissignale durch die knappen Emissionsrechte setzen kann und sollte.
Man kann, ja man muss es so sagen. Die planwirtschaftliche Steuerung macht es erneut unnötig, teuer und ineffizient. Und das kennen wir ja aus der bisherigen Klima- und Energiepolitik nur zu gut. Warum das so schädlich ist, wird hier klar.
Vorgaben für die Energieeffizienz, wie sie das Energieeffizienzgesetz formuliert, stellen einen wirtschaftspolitischen Etikettenschwindel dar, da tatsächlich keine Energieeffizienzziele, sondern konkrete Energieeinsparziele vorgegeben werden, die sogar auf einzelne Sektoren heruntergebrochen werden. Unter Effizienz wird generell das Verhältnis von Output zu den eingesetzten Inputs verstanden. Vorgaben zur Energieeffizienzsteigerung in einer Volkswirtschaft müssten demnach darauf abstellen, dass die Energieproduktivität, das heißt der Output gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt je Terawattstunde Energieverbrauch im Zeitablauf steigt. Tatsächlich führt das Energieeffizienzgesetz aber eine im Zeitlauf stetig absenkende Schranke für den absoluten Energieverbrauch ein. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um fossile Energien oder Energien aus erneuerbaren Quellen handelt, was aus klimapolitischer Sicht kaum nachvollziehbar ist.
Das Ganze ist also nichts anderes als ein höchst offizielles Wohlstandsverringerungsgesetz. Denn wie wir bereits gesagt haben, sind Energieverbrauch und Wohlstand eng korreliert. Und das ist das Fazit der Autoren.
Es ist festzuhalten, dass das Energieeffizienzgesetz ein weiteres Beispiel gezielter Aushöhlung ordnungspolitischer Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland darstellt. Statt marktwirtschaftskonformer Klimapolitik über den Emissionshandel setzt die Regierung auf dirigistische Eingriffe und Preissetzungsvorgaben. Das Gesetz ist überflüssig, da Effizienzsteigerungen sich aufgrund der Preissignale allein im Markt ergeben. Es ist inkonsistent, da Ziele, Maßnahmen und Normadressaten nicht kongruent gemacht werden. Und es ist im Ergebnis marktwirtschaftsinkonform, da Energy Efficiency First im Sinne staatlich verordneter Energieeinsparungsvorgaben die Grundlagen freiheitlichen privaten Wirtschaftens durch Einschränkungen der unternehmerischen Handlungs-, Dispositions- und Vertragsfreiheit zersetzt. Über dieses Gesetz in das Mikromanagement privater Unternehmen einzugreifen, zeugt von politischer Übergriffigkeit, Anmaßung von Wissen und Allmachtsfantasien. Die bei nüchterner Analyse offensichtlicheren massiven Kollateralschäden für Wirtschaft und Gesellschaft scheinen niemanden zu interessieren.
Es scheint niemanden zu interessieren, doch uns schon, zumindest hier im Podcast. Statt den Energieverbrauch zu senken, sollte man das Angebot radikal ausweiten. Gerade auch mit Blick auf die neuen Technologien. Das würde zumindest der Markt tun. Bei Planwirtschaftlern ist das leider anders. Doch lassen Sie uns noch etwas breiter auf dieses Problem schauen. Weshalb haben wir so eine weit verbreitete Haltung, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit nur mit staatlicher Detailsteuerung zu realisieren sind? Was sie ja nicht sind. Darüber möchte ich jetzt mit einer Expertin sprechen, mit Professorin Estelle Herlin. Sie hat sich intensiv mit den Fragen der Zielkonflikte beschäftigt, wenn es um die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen geht. Dabei warnt sie genau vor dem, was bei uns oft passiert, nämlich vor der zu kleinteiligen Antwort.
Ein Blick auf die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit lässt an vielen Stellen die globale Dimension und damit die Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit nur ein Gesamtsystemzustand sein kann, vermissen. Vielerorts wird versucht, das Thema zu nationalisieren. Deutsche Energiewende ist ein Beispiel. Vielfach gar zu regionalisieren, nachhaltiges Hessen. Zu lokalisieren, nachhaltige Hochschule. Oder gar zu individualisieren, nachhaltiger Lebensstil. Auf den ersten Blick erscheint ein Herunterbrechen auf überschaubarere Dimensionen als ein hoffnungsvoller Weg, der Komplexität der Herausforderung Nachhaltigkeit Herr zu werden. Bei genauerem Hinsehen stellt man jedoch fest, dass über diesen Ansatz die zentralen Nachhaltigkeitsanliegen, nämlich weltweiter Umweltschutz und nachholende wirtschaftliche Entwicklung, auf der Strecke zu bleiben drohen. Beide Themen sind so komplex, dass sie ohne die nur durch internationale Kooperation erschließbaren Synergieeffekte nicht zu lösen sind.
So ist es und so haben wir es auch an dem Beispiel des Energieeffizienzgesetzes erneut gesehen. Warum handeln wir so? Dazu gleich mehr im Gespräch mit Professorin Estelle Herlin. Zuvor noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professorin Estelle Herlin.
Estelle Herlin ist Professorin und Leiterin des Kompetenzzentrums für nachhaltige Entwicklung an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management. Dort beschäftigt sie sich unter anderem mit der Verantwortung von Unternehmen für eine nachhaltige Entwicklung sowie Fragen zu nachholender Entwicklung und Klimaschutz in globaler Perspektive. Sie ist Vorstandsmitglied des Vereins Global Energy Solutions e.V., Mitglied der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Senat der Wirtschaft und ist als Advisor für die United Nations Development Organization tätig.
Sehr geehrte Frau Professorin Herlin, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Die Freude bei mir ist besonders deshalb auch groß, weil ich so wenig Damen als Gesprächspartnerinnen habe, möchte ich mal betonen. Ich werde oft was kritisiert von meinen Hörerinnen und Hörern. Ich hätte unzureichenden Anteil von Damen. Insofern freue ich mich ausgesprochen und möchte auch mal sagen, es liegt doch nicht an mir. Es ist manchmal wirklich schwierig, auch Frauen zu motivieren, das zu machen. Umso mehr freue ich mich wirklich, dass sie das machen. Wir wollen gemeinsam über ein Thema sprechen, was uns alle bewegt, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja, sagen wir mal so, staatlicherseits sehr stark gefördert. Stichwort ESG-Gesetzgebung, also Environment, Social Governance, was ja auch teilweise zu merkwürdigen Blüten führt. Ich erinnere mich noch, vor dem Ukraine-Krieg hat eine Firma, die Schleudersitze herstellt für Kampfflugzeuge, als ein ganz kleines Nebengeschäft, wurde dann irgendwie schlecht eingestuft und musste höhere Zinsen zahlen auf das ganze Geschäft, eben weil es da eine Exposure gab zum Militär. Schwuppdiwupp haben wir einen Krieg in der Ukraine und plötzlich stellt man fest, ja, vielleicht ist das mit den Kriegswaffen ja nicht so richtig sexy, aber irgendwie kommt man ja doch nicht drum herum. Also jetzt reden wir mal über dieses Thema Nachhaltigkeit. Politik möchte es gerne steuern. Ist das eigentlich so richtig, wie wir da rangehen bezüglich dieser Steuerung mit den Vorgaben an die Unternehmen? Oder sollte man es anders machen?
Das ist ja eine ganz, ganz große Frage, die Sie da gestellt haben. Und auch das Beispiel aus dem Bereich Rüstung gerade hat gezeigt, dass wir da, ich sag mal, an bestimmten Stellen noch wirklich sehr mit Verwirrung und Verirrung zu kämpfen haben. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein zentrales Thema unserer Zeit. Darüber besteht ja, glaube ich, gar kein Dissens. Zugleich herrscht, das ist meine Wahrnehmung, eine große, große Unklarheit, worum geht es eigentlich wirklich? Und der Begriff ist leider, leider zum Buzzword verkommen. Was ich auch erschütternd finde, ist, dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, wo wir uns an dem Thema ja doch sehr abarbeiten. Sie erwähnten gerade die Unternehmen und die vielen Dinge, die sie zu tun haben. Das Schlimme daran ist, dass wir der Sache nicht wirklich weiterhelfen. Also was wir da gerade tun, hilft der Sache nicht. Und gleichzeitig verursachen wir ganz viele Kollateralschäden. Und das wiederum verhindert, dass wir uns des Themas in der gebotenen Form annehmen. So, und das ist eine Gemengelage, wo ich sagen würde, ist es denn nicht endlich mal an der Zeit innezuhalten und wirklich nochmal einige Grundsatzfragen zu stellen, müssen wir das nicht alles ganz anders machen?
Ja, und darum reden wir im Podcast. Ich persönlich würde immer sagen, naja, die Unternehmen können auch selber nachhaltig wirtschaften, aber fein, da gibt es ein paar Vorgaben. Aber jetzt haben Sie ja gerade so ein bisschen gesagt, dem Motto, naja, das Ziel ist richtig, aber so wie wir das machen, ist grundfalsch. Das müsste natürlich ein bisschen handhabbarer machen für mich und meine Hörer.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Also erstmal an einem Beispiel, was meine ich denn eigentlich damit? Viele der Maßnahmen, die wir gerade ergreifen, zielen ja darauf, den Klimawandel zu bekämpfen. Wenn man sich aber anschaut, sind wir in dem Bereich erfolgreich, stellen wir ja ohne Zweifel fest, der Klimawandel schreitet weiter voran. Ich möchte jetzt hier gar nichts dramatisieren, sondern rein sachlich schildern. Also ohne Zweifel schreitet er voran, was sich unter anderem widerspiegelt in steigenden CO2-Emissionen global, wohlgemerkt. Das ist aber auch die einzige entscheidende Größe, an der es zu arbeiten gilt. Das heißt, wir stecken jede Menge Aufwand da rein, jede Menge Ressourcen, merken aber, dass das, was wir dafür bekommen, wenig ist. Das ist ein Beispiel dessen, wo ich sage, wir machen ganz viel, erreichen für die Sache aber nichts. Und ja, vor dem Hintergrund ist genau die Frage nach dem Innehalten. Und das sollte man tun, nachdem man sich darüber bewusst geworden ist, worum geht es denn eigentlich wirklich bei dem Thema? Was ist denn der Kern, wenn man jenseits all der vielen, vielen Einzelfragen das Ganze nochmal zuspitzt auf den Ursprung des Ganzen.
Okay, was ist denn der Kern?
Da muss man tatsächlich zurückgehen und unser Interview findet gerade in einer Zeit statt, in der im Grunde ein großer Fürsprecher letztlich dieses zentralen Kerns des Themas Nachhaltigkeit verstorben ist. Das ist der frühere Umweltminister Klaus Töpfer, der auch UNEP-Generaldirektor war und er hat letztlich die gesamte Entstehungsgeschichte letztlich dieser Idee von nachhaltiger Entwicklung ja miterlebt. Wenn ich die auch einmal hier kurz skizzieren darf, man muss zurück ins Jahr 1972 gehen zur ersten weltweiten Umweltkonferenz, die auf Veranlassung der Industrieländer einberufen worden war. Das Ansinnen der Konferenz war, sich global über das Thema Umweltschutz auszutauschen. Und es waren alle Staaten der Welt zugegen, also auch afrikanische Staaten, asiatische Staaten, also sprich die Entwicklungsländer. Und es reicht eigentlich ein gesunder Menschenverstand aus, um sich vorzustellen, was da passiert ist. Es passierte nämlich, dass in Person von Indira Gandhi ein zweites großes Anliegen auf die Tagesordnung gebracht wurde. Und das war die Forderung aus dem globalen Süden, aus den Entwicklungsländern auf nachholende wirtschaftliche Entwicklung. Indira Gandhi sagte, es darf auf gar keinen Fall passieren, dass der Umweltschutz verhindert, dass wir uns wirtschaftlich entwickeln. Das heißt, bereits vor 50 Jahren sogar. wurde darauf hingewiesen, dass es diese Zielkonflikte gibt, ja, die wir heute auch an allen Ecken und Enden spüren. Und ich sage mal, genau diese Zielkonflikte, diese Trade-offs sind ja nicht nur ein globales Thema, sondern wir merken inzwischen ja auch in Deutschland, Mensch, das geht nicht alles einfach Hand in Hand, ja, sondern da geht es eben wirklich darum, klug mit den Trade-offs umzugehen und sie vielleicht zu überwinden. Dazu müssen uns aber viele kluge Dinge einfallen. Das ist letztlich das Ganze auf den Kern reduziert. Und wenn man das einmal weiß, ja, dann sind auch die 17 Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals, nicht einfach eine bunte Ansammlung von allen möglichen Themen, die wir irgendwie gut finden, die wir verfolgen wollen, die ohne die Beliebigkeit quasi schon provozieren, sondern da steckt genau dieser Kern auch drin. Es geht darum, dass wir die Grundbedürfnisse aller Menschen erfüllen. Es geht darum, dass wir eine wirtschaftliche Entwicklung haben, die irgendwo den Menschen zugutekommt, wo im Grunde, ich sag mal, keine beliebige Ungleichheit produziert wird und so weiter. Und dass wir bei alledem gleichzeitig die Umwelt schützen und das Klima. Das ist es. Und das als globale Aufgabe. Die Agenda 2030 ist eine globale Aufgabe. Wenn man das im Kopf hat, kann man all die Folgefragen stellen.
Das stimmt. Das will ich natürlich zurückgehen und würde sagen, ich bin mal etwas radikal. Wir haben ja eigentlich ein System, was dazu dienen könnte, das zu erreichen. Wir haben den Kapitalismus. Der Kapitalismus hat es geschafft, in den letzten Jahren hunderte von Millionen Menschen aus der Armut zu befreien. Er hat es geschafft, dass sie sehr innovativ waren. Und wenn wir an Umweltschutz denken, waren die kapitalistischen Staaten deutlich besser für die Umwelt als die sozialistischen Staaten. Also denken Sie, zusammen mit der DDR oder Sowjetunion, da war es wirklich sehr schlecht um die Umwelt bestellt. Man muss den Kapitalismus aber eigentlich nur flankieren mit der sogenannten Internalisierung externer Kosten, wie es schon heißt. Also muss man im Prinzip CO2-Abgaben machen und muss dann das Geld intelligent verwenden. Und da kann man sogar noch kombinieren mit der sozialen Komponente, indem man eben den ärmeren Staaten dabei hilft. Das wäre jetzt meine Antwort gewesen darauf. Jetzt ist aber die Antwort, die ich wahrnehme von der Politik, ist ja eigentlich zu sagen, wir regeln alles. Ich meine, Sie haben mit Professor Rademacher zusammengearbeitet, der bei mir im Podcast ja auch zu Gast war. Und dann, wenn ich mich ihm zuhöre, sage ich mir, okay, wir regeln da alle möglichen Dinge. Wir konzentrieren uns auf irgendwelche ineffizienten und ineffektiven Maßnahmen. Und die Politik glaubt es besser zu wissen, als eigentlich die vielen Akteure in der Gesellschaft, sag ich mal, wussten, was über die Wirtschaft hinausgeht. Habe ich das falsch zusammengefasst? Also eigentlich ist für mich die Lösung relativ simpel.
Da ist ganz, ganz viel grundsätzlich Richtiges drin in dem, was Sie gesagt haben. Unbedingt. Also ja, es braucht am Ende die Märkte. Die Märkte haben ja eine viele Funktionen. Am Ende ist letztlich das der Ort der Innovation. Es ist der Ort der Wertschöpfung, letztlich der Wohlstand, der im Grunde geschaffen wird. Am Ende sind da Märkte zentrale Elemente in dem Ganzen. Und das hat ja, wenn man jetzt mal eine deutsche, europäische Perspektive einnimmt, auch lange Jahre sehr gut geklappt. In der globalen Perspektive sieht das schon wieder anders aus. Also bei all dem, was Sie jetzt gesagt haben, haben wir keinerlei Verteilungsfrage angerissen. Auf der Basis welcher Ressourcen entsteht denn eigentlich der Wohlstand? Und wer greift auf welche Ressourcen zurück? Wer hat welches Recht, auf welche Ressourcen zurückzugreifen? Da sind wir, und das ist eine Formulierung von Ernst Ulrich von Weizsäcker, inzwischen in einer völlig veränderten Welt, nämlich in einer vollen Welt. Volle Welt bezieht sich zum Beispiel auf die Zahl der Menschen. Zielt im Grunde aber auch darauf ab, dass wir inzwischen eine ganz andere Akteurslandschaft haben. Wir haben ganz andere Kräfte, die da wirken. Neue Blockbildungen. Und wir haben eine Situation, wo letztlich der klassische alte Westen, ich sag mal, nicht mehr sagen kann, Mensch, wir haben doch hier die Lösung. Da gibt's ganz andere Vorstellungen von der Welt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Grundsätzlich bin ich auch im Grunde sehr, sehr, sehr eine Freundin der Märkte. Die müssen flankiert sein, unbedingt. Die müssen ökologisch und sozial flankiert sein. Und dann könnte man sagen, CO2-Preise, ja, alles grundsätzlich richtig. Die Frage ist, welche Chance haben wir denn, das global hinzubekommen? Und die Chancen sind sehr gering, leider. Das ist im Grunde eine der großen Problematiken. Und weil das so ist, weil wir so Schwierigkeiten haben, wirklich in Richtung von globalen Lösungen zu gehen, auch globaler Regulierung, da könnte man einen Vortrag alleine drüber halten, versuchen wir das Ganze auf die nationalstaatliche Ebene runterzubrechen, vielleicht noch auf die europäische. So, und das führt dazu, dass manche versuchen, Vorreiter zu sein, was man zunächst auch mal sehr gut nachvollziehen kann. Deutschland ist da besonders vorne weg, sieht man alleine an seinem Klimaneutralitätsziel. Deutschland möchte ja vor der Europäischen Union 2045 klimaneutral sein. Da ist nur Österreich mit aber völlig anderen Voraussetzungen, Wasserkraft etc. im Energiebereich noch mal ambitionierter und sagt 2040. Das alles, dass man das nicht global angeht, sondern national, ist eine Ursache für die negativen Folgeerscheinungen, die wir da gerade sehen.
Ja, also Ja und nein. Also ich habe jetzt ein paar Punkte mir aufgeschrieben. Vielleicht mal ganz kurz zu dem Thema, das was national angehen statt global ist schlecht, bin ich sofort meiner Meinung. Weil natürlich es viel günstiger ist, wissen Sie ja auch, viel günstiger ist CO2 einzusparen in vielen Ländern als bei uns, weil wir schon viele Maßnahmen ergriffen haben, weil es bei uns einfach unglaublich viel teurer ist. Darum wäre global richtiger. Dieses ambitionierte, ich will Vorbild sein, kommt natürlich auch mit dem Preis einher. Das sehen wir ja, das haben wir Herr Rademacher und ich auch diskutiert, und zwar einen ziemlich hohen Preis einher, weil wir nämlich offensichtlich feststellen, es rechnet sich einfach nicht, es ist sehr teuer, dieses Klimaneutralitätsziel zu haben. Wir sind kein gutes Vorbild, weil, ja, mal so die Reduktion vom Wohlstand zum weltweiten Vorbild zu erheben, bin ich ein bisschen skeptisch. Also.
Ich genauso, wenn ich da unterbrechen darf. Also hoher Preis im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich hatte ja gesagt, man muss sich im Lichte letztlich des Verständnisses, worum geht es im großen Ganzen, die Fragen stellen, sind wir auf einem guten Weg? Und nein, das sind wir nicht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, die CO2-Emissionen, die weltweiten, die ansteigen. Wenn man sich das Thema Energie nochmal anschaut, was passiert denn da? Also im Grunde auch infolge im Grunde der Umbaumaßnahmen, die wir da gerade ergreifen, dann sehen wir, dass die Energiekosten ansteigen. Wir haben im Grunde dadurch riesengroße Schwierigkeiten ökonomisch gesehen. Wir haben mehr und mehr Schwierigkeiten, letztlich die Volatilität im Stromnetz zu managen, weil der erneuerbare Anteil steigt und wir wollen ihn noch weiter steigern, was ich für falsch halte. Also das geht nicht, diesen Stromsystem. Da braucht es eine zuverlässige steuerbare Säule. Das ist aber jetzt ja gar nicht unser Schwerpunktthema. Aber am Ende ist ja die Tatsache, dass wir für die Transformation zu Hause so sehr viel Geld ausgeben, eine Begründung dafür, dass wir international nicht die Dinge tun, die wir tun müssten. Denn wenn wir sagen, wir gehen das Thema global an, dann geht es ja unter anderem auch um ein Thema von Finanzierung. Und es geht um ein Thema von Querfinanzierung. Ich sag mal, da gab es Dinge in der Vergangenheit, wo das wohl klappt hat, ist europäische Kohäsionsfonds, eine deutsche Wiedervereinigung. Das gibt mal eine Idee, wie man es angehen muss, wenn man Ziele gemeinsam erreichen will oder gar muss. Und in dem Fall müssen wir Klimaziele gemeinsam erreichen. Das heißt, am Ende geht es ja um Finanzflüsse und Querfinanzierung. Und das Ganze auch, wenn man auch da mal sich vergegenwärtigt, warum denn eigentlich? Müssen wir uns das denn wirklich antun? Und die Antwort darauf lautet sehr klar ja. Wenn man mal in den Pariser Klimavertrag schaut, der oft in den Medien naiv, ja, wir haben ja den Pariser Klimavertrag, jetzt ist ja alles gut, dem ist aber nicht so. Der Pariser Klimavertrag ist bestenfalls eine halbe Miete. Und es liegt insbesondere daran, dass die Klimazusagen der Entwicklungsländer konditioniert sind an Zahlungen aus dem globalen Norden. Es war jetzt jüngst wieder eine vorbereitende Konferenz auf die nächste Klimakonferenz in Bonn, wo das Thema Klimafinanzierung wieder diskutiert wurde, wieder ergebnislos. Weil am Ende irgendwo auch verständlicherweise die Industrieländer sagen, wo sollen wir das Geld denn jetzt noch hernehmen? Und wenn ich dazu mal noch ein paar Gedanken äußern kann, woher das Geld nehmen, wenn es uns denn hier gelänge, in Deutschland die Energiewende, ich sag mal, zu eindeutig niedrigeren Kosten hinzubekommen, würde da ja Geld frei. Jetzt ist die Frage, wie sollte es denn möglich sein, die Kosten der Energiewende in Deutschland zu senken? Und das hat viel damit zu tun, ich nenne das technologische Offenheit, zu sagen, wir schnüren das technologische Korsett nicht so eng, wie wir es aktuell tun und insbesondere in Deutschland tun. Es gibt nebenbei bemerkt kein Land, das gleichzeitig im Grunde aus allem zuverlässig Steuerbaren aussteigen will, nämlich aus jeglichem Fossilen und Atom gleichzeitig. Wenn man also hinginge und sagte, ein Stromsystem, wo wir nicht weiter die Erneuerbaren ausbauen bis 80%, sondern sagen, diese zuverlässig steuerbare Säule können die Gaskraftwerke sein, die sind ohnehin schon im Spiel. Da ist der Wunsch, wir gehen in Richtung von grünem Wasserstoff dann irgendwann, das ist das H2-Ready, sagen, nein, den wird es wahrscheinlich sowieso nicht geben, diesen grünen Wasserstoff in den benötigten Mengen. Wir belassen es bei klassischen Gaskraftwerken, Erdgaskraftwerken und denken in Richtung von Carbon Capture. Auch da öffnet sich langsam ein Fenster und es gibt eine Carbon Management Strategie. Aber das ist alles noch nicht gesetzt. Ja, und das ist nur ein Beispiel, was es ermöglichen würde, letztlich auch das Management der Netzstabilität und so weiter, massiv Kosten zu reduzieren. Da würde Geld frei, das wirkungsvoller eingesetzt werden könnte für den Klimaschutz. Und wir sollten ja nicht vergessen, dass wir alle diese teuren Umbaumaßnahmen aus Klimaschutzgründen machen.
Ja, wobei ich dazu sagen, ich will noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, also zum einen, wenn wir sie nicht billiger machen, die Energiewende, sind wir kein Vorbild, weil so ist es einfach ein Desaster. Ich finde das ja das Desaster. Das Zweite ist, ich würde wirklich so weit gehen und würde sagen, naja, vielleicht muss man gar nicht so radikal bis zum letzten Punkt mit Klimaneutralität in Deutschland gehen, weil es einfach sauteuer ist. Lass uns doch lieber sagen, 80-20-Regel, wir leisten einen Beitrag, 80% der Welt zu sparen, als auf unsere letzten Punkte zu gehen.
Auch das, also Zustimmung auch an der Stelle. Ist es im Grunde jetzt die Vorbildfunktion, die letzte Tonne hier einzusparen, oder sollte man sich nicht lieber auf die Suche nach den niedrigsten CO2-Vermeidungskosten machen? Ein CO2-Handelssystem, insbesondere ein globales, hätte im Grunde all das zu einem, nicht zu einem Selbstläufer, aber sehr, sehr, sehr vereinfacht, das Ganze. All das haben wir jetzt nicht. Und das ist genau im Grunde auch ein Gedanke, den ich habe. Lasst uns zurückgehen und so viel globales, kooperatives Vorgehen wieder konstruieren, wie es möglich ist. Und das würde dann auch einschließen, dass man sagt, wir sparen eben gerade nicht hier die letzte Tonne ein, sondern leisten unsere Beiträge natürlich im notwendigen Umfang. Die können aber möglicherweise auch woanders stattfinden. Das wäre alles von alleine passiert, wenn es denn gelungen wäre, ein weltweites Cap-and-Trade-System zu haben.
Genau, und jetzt müssen wir natürlich überlegen, ich meine, Pariser Klimaschutzvertrag lässt es ja auch zu, dass wir im Ausland erzielte CO2-Einsparungen einrechnen. Zumindest war es mein Verständnis. Die Frage ist natürlich ein bisschen, was wir machen. Zum einen, Sie haben gerade eben auch Geburten angesprochen. Also eine Maßnahme wäre ja, wir bezahlen Länder dafür, wenn sie weniger Kinder bekommen. Wir Industrieländer schrumpfen. Es gibt ja sogar Leute bei uns, die in Deutschland sagen, ich leiste einen Beitrag zum Klimaschutz, ich lasse mich sterilisieren. Da muss ich immer sagen, da habe ich Probleme, habe ich mit diesen Überlegungen. Aber man muss natürlich sagen, es gibt ja einige Regionen der Welt, wo die Geburtenraten noch sehr hoch sind. Da kann man doch sagen, naja, wir helfen diesen Ländern bei der Entwicklung. Wir wissen, höherer Wohlstand, bessere Entwicklung führt zu weniger Kindern und wir schlagen zwei Fliegen in der Klappe. Wir haben weniger Armut und wir haben weniger Kinder. Wäre eine Möglichkeit.
Genau. Jetzt haben Sie das Entscheidende ja gesagt. Das ist ein heikles Thema. Da geht es im Grunde sehr in Richtung von Persönlichkeitsrechten. Das einzige Land, das in dem Sinne regulatorisch vorgegangen ist, ist China mit der Ein-Kind-Politik. Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Ich habe inzwischen von indischen Studierenden gelernt, dass im Grunde auch Indien da letztlich etwas tut, regulatorisch, in dem Sinne, dass es sagt, ab dem dritten Kind gibt es kein staatliches Kindergeld mehr. Das ist mir eine relativ neue Information. Dann sagten Sie gerade richtig, der Wohlstand ist die Voraussetzung dafür, dass die Zahl der Kinder zurückgeht. So rum ist die Reihenfolge. Wenn denn das Ansinnen ist oder wenn denn das Bestreben ist und auch das sinnvolle Bestreben, das Wachstum der Weltbevölkerung einzudämmen, dann geht das nur über Wohlstandsschaffung. Und dieses Thema Wohlstandsschaffung, wo man ja zunächst mal denken könnte, Mensch, das bereitet uns gleich die nächsten Probleme, dann haben wir noch einen gesteigerten Ressourcenverbrauch und so weiter. Wenn man das zu Ende denkt, ist die Wohlstandsschaffung auch die Voraussetzung für globalen Klimaschutz. Wieder die kluge Indira Gandhi sagte, Poverty is the biggest polluter. Das gilt auch hier, auch das ist 50 Jahre alt. Aber das gilt, wenn es nicht gelingt, letztlich den Wohlstand in die Welt wirklich zu tragen. Jetzt kann man über Wohlstandshöhe und so weiter lange, lange diskutieren. Aber wenn das nicht gelingt, werden wir auch sich entwickelnden Ländern nicht beim Klimaschutz mitnehmen können. Ja, dann werden dort weiterhin die günstigsten Energieformen diejenigen sein, die, ich sag mal, ohne abgefangenes CO2 und so weiter einfach immer weiterlaufen. Das sieht man ja jetzt auch schon. Was passierte, als infolge der Sanktionen gegen Russland im Grunde letztlich wir alles Flüssiggas gekauft haben, was passierte in den Entwicklungsländern? Ja, der Kohleverbrauch ist angestiegen. So, das heißt, da gibt es immer Reaktionen und man merkt, wenn wir es nicht tun, dann tut es jemand anders. Diese Zusammenhänge muss man ja im Blick behalten. Und am Ende kostet auch in sich entwickelnden Ländern diese Transformation Geld. Und das muss irgendwo herkommen. Und man muss irgendetwas finden, wo man sagen kann, das ist etwas, was sich rechnet. Man wird nicht die Welt transformieren können, ohne dass sich etwas rechnet, ohne dass man darüber letztlich auch den Wohlstand vor Ort schaffen kann. Es ist chancenlos.
Jetzt haben wir natürlich das Thema angesprochen, nachdem wir ein bisschen Transfers machen. Ökonomisch bedeutet nichts anderes, als dass wir ihnen Geld geben, um uns Waren zu kaufen. Weil das ist ja das, was passiert. Das ist ökonomisch bedeutet es, wir exportieren Waren dahin. Also nach dem Motto, wir schenken ihnen neue Kohlekraftwerke mit besseren Filtern. Wir schenken ihnen CO2-Capturing-Anlagen, was weiß ich. Das muss man im Hinterkopf haben, wo es wahrscheinlich die Bevölkerung gar nicht so sieht, denkt, aber wir schenken den Geld. Und meistens geht eben mit dem Schenken von Geld immer auch der Einkauf von Waren bei uns einher. Sonst geht nämlich die Handelsbilanz nicht auf. Da muss man natürlich aufpassen, dass wir damit nicht im Prinzip den Empfängerländern auch Entwicklungsmöglichkeiten nehmen. Weil wenn die jetzt von uns die Sachen bekommen, dann bauen sie keine eigene Industrie auf. Und ich gehe einen Schritt weiter. Es gibt ja diese ganzen Thema Importzölle der EU und Strafzölle, CO2-Abgaben und so weiter. Eigentlich treffen die ja die ärmsten Länder. Wir tun so, als würden wir dem Klima dienen, in Wahrheit, aber verwehren wir diesen Ländern die Entwicklung.
Das ist eine Facette der Regulatorik, über die ich gerne auch sprechen wollte hier im Rahmen dieses Podcastes. Da ist ja auch eine ganze Menge, sag mal, die sich da in den letzten Jahren entwickelt hat im Bereich Regulatorik, letztlich Bürokratie, worüber gerade auch sehr, sehr viel diskutiert wird. Und sehr viel davon steht im Kontext des Themas Nachhaltigkeit. Und das ist unter anderem der CO2-Grenzausgleich, den Sie gerade genannt hatten, CBAM. Und das sind aber auch, ich würde die jetzt für einen Moment mal in einen Topf stecken, die Lieferkettengesetze. Bei beidem geht es ja letztlich darum, unsere Ideen letztlich von Nachhaltigkeit, unsere Ideen von Klimaschutz und so weiter in die Welt zu tragen, eben über genau diese regulatorischen Mittel. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie sieht denn der Rest der Welt dieses Thema, dann geht es genau, oder diese Ansätze, dann geht es ja genau in die Richtung dessen, was Sie gerade gesagt haben, nämlich es wird gesagt, das sind am Ende nicht tarifäre Handelshemmnisse. Ja, also am Ende machen wir dort letztlich die Wertschöpfung kaputt, dadurch, dass wir sagen, bitte erfüllt unsere Standards und wenn nicht, dann gibt es hier ein Problem, im Zweifelsfall gibt es dann im Grunde keine Beziehung mehr. Und was wir aber nicht tun, wie immer, ist letztlich ein Ansatz zu verfolgen der Art Querfinanzierung gegen Standards. Also wenn wir denn wirklich wollen würden, dass im Grunde darüber wir Entwicklung fördern und die Verhältnisse im Bereich Menschenrechte, Umwelt und so weiter verbessern, müsste man ja einen ganz anderen Ansatz fahren und sagen, wir zahlen dafür auch mehr. Es fließt aber weder im Kontext CBAM noch im Kontext Lieferkettengesetze ein einziger Cent mehr in diese Richtung. Und wenn man wirklich was bewegen wollte in der Richtung, dann müsste man mal einen Blick in die Fairtrade-Welt richten. Das kann zumindest mal Ideen geben, was zu tun wäre. Und dann ist man wieder in diesem, was man abstrakt Querfinanzierung gegen Standards nennt. Das heißt, dann müssten wir auch bereit sein, mehr zu zahlen. Bisher waren wir immer sehr glücklich, wenn es anderswo so billig war. Und jetzt plötzlich drehen wir den Spieß um und sagen, nein, nein, ja, das doch nicht. Ihr müsst aber bitte gleichzeitig unsere Standards einhalten.
Ja, genau, was dann dazu führt, was ich in anderen Podcasts auch schon diskutiert habe, zum Beispiel mit anderen Gesprächen, die zu dem Zeitpunkt, wo wir beide mit einer Arena erschienen sind, aber vermutlich vor unserem Gespräch erscheinen werden, was ich nicht genau weiß. Aber weil, wenn man das Lieferkettengesetz anschaut und anderes, sieht man halt, dass dann im Prinzip bestimmte Waren einfach nicht mehr nach Europa kommen, sondern einfach woanders hingehen, wo wir auch nichts erreicht haben.
Genau, woanders hingehen oder aber europäische / deutsche Unternehmen sagen, gut, dann re-regionalisieren wir und sparen uns im Grunde alle diese Global Sourcing Aktivitäten, die am Ende nur in unendlichem bürokratischem Aufwand enden.
Ja, was wieder Arbeitsplätze kostet in den Entwicklungsländern und die Ungleichheit verstärkt. Letztlich diskutieren wir noch ein Koordinationsproblem. Eigentlich ist es doch so, das Einfachste wäre, wir würden sagen, wir haben alle dasselbe Ziel und wir wollen alle einen globalen Emissionshandel und im Emissionshandel verbinden wir noch mit Transferkomponente und helfen den Entwicklungsländern, indem wir ihnen im Prinzip Gutscheine geben, sei es Dollar, Euro oder was weiß ich, Franken, um dann bei uns einkaufen zu gehen, die notwendige Technologie, die sie brauchen, um sich zu entwickeln.
Darf ich da nochmal einmal einhaken? Also Gutscheine, Geschenke und so weiter, das klingt alles so, klingt ein bisschen von oben herab, trifft es aber auch nicht, trifft den Kern nicht. Also ja, es braucht am Ende diese finanziellen Transfers. Die Frage ist, aus welcher Brille sollte man da drauf gucken? Also was ist das eigentlich, was da passiert? Ich möchte einmal ein Beispiel der Vergangenheit zeigen oder nennen, wo im Grunde es auch schon mal, ich sag mal, derartige Transfers gegeben hat, wo es gelungen ist, im Grunde ein globales Problem gemeinsam zu lösen. Das war die Schließung des Ozonloches, das war das FCKW-Problem. Da wurde über die Logik Differenzkostenzahlung, wurde die gesamte Welt ins Boot geholt und ich sag mal, die Industrieländer haben genau die Differenzkosten bezahlt zur alten herkömmlichen Lösung, um das Problem zu lösen, FCKW aus der Welt zu holen und das ist gelungen. Daran kann man lernen, das kann gelingen. So, das heißt, in Richtung von diesen Differenzkostenzahlungen könnte man wieder überlegen, und das haben wir damals auch nicht Gutschein und Geschenk genannt, sondern wir haben das genannt, wir lösen ein gemeinsames Problem.
Die Dimension war natürlich geringer. Heute reden wir über viel größere Dimensionen.
Das war niedrig, aber die Problematik ist jetzt vergleichbar. Wir haben wieder ein Thema, was man nur global angehen kann. Und am Ende, auch da wird inzwischen auch in ökonomischen Kreisen drüber diskutiert. Beispiel ist der World Business Council for Sustainable Development. Da wird gesagt, wir sind inzwischen in einer Lage, wo wir letztlich als Voraussetzung für das Erhalten von Wertschöpfungsfähigkeit inzwischen ökologische wie auch soziale Systeme reparieren müssen. Regeneration heißt es da so schön. Das heißt, am Ende ist das, was wir da zahlen, sind Ökosystemleistung oder auch letztlich die Stabilisierung von Ökosystemen, das wiederum als Voraussetzung, als Finanzierung der Voraussetzung für Wertschöpfung. Das ist es ja. Ich meine, was wir ja auch wissen, sag mal, bei all den Kurzfristproblemen, die wir gerade haben, und ich sehe die alle auch, ich sehe die sehr, bleiben ja die langfristigen Themen im Bereich der Umwelt. Ich sag mal, das ist Klima, aber das ist genauso auch Biodiversität. Da haben wir gar nicht heute drüber gesprochen, ist aber das zweite große Fass. Das sind beides Themen, die nur global angegangen werden können. Und wir brauchen die Beiträge letztlich aus dem globalen Süden zur Lösung des Problems in unserem eigenen Interesse. Ja, da steckt ja vielleicht dann irgendwann auch mal sowas wie ein einsichtsvoller Egoismus in den Köpfen, der sagt im Grunde, ja, wir brauchen letztlich genau diese Beiträge von allen zu unser aller Vorteil.
Beiträge von allen zu unser aller Vorteil. Jetzt haben wir aber in Europa einen ganz anderen Ansatz. Wir haben ja diese ESG, USA eigentlich auch, ja. Diese ESG, weil im Prinzip ist ja die ESG-Regelung eine Regelung mit dem Ziel, quasi über die Hintertür der Kapitalkosten der Unternehmen, die Unternehmen zu einem, sie würden nachhaltigen, ich würde sagen, politisch gewünschten Verhalten zu bewegen. Dann sollten wir doch eigentlich, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, das erstmal alles in die Mülltonne kloppen.
Also man sollte zumindest mal auch in dem Bereich eine Bestandsaufnahme machen. Das ist der zweite große Bereich Regulatorik, den man mal anschauen sollte, wo es ja genau darum geht, dass man letztlich versucht, die Finanzwelt, die Bankenwelt letztlich im Grunde ins Boot zu holen, die Transformation im gewünschten Sinne, also im politisch gewünschten Sinne letztlich zu befördern und letztlich die Finanzströme in die entsprechenden Richtungen zu bewegen. So, das ist ja die Idee, die dahinter steht. Das wird dann letztlich umgesetzt über eine EU-Taxonomie, wo im Grunde festgesetzt ist per Politik, im Grunde, was ist denn gut und was ist böse. Das ist also eine menschengemachte Sortierung. Ja, und dass die nicht unbedingt stabil ist über die Zeit, kann man im Grunde genau an dem sehen, was Sie eingangs gesagt hatten, das Beispiel der Rüstung. Lange, lange hieß es um Gottes Willen, ja, das war das Böse. Inzwischen haben wir da die Meinung geändert und es ist doch nicht so böse. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist im Grunde ein vorgegebenes Raster, das im Grunde einer bestimmten Vorstellung folgt, im Grunde, was wollen wir, was wollen wir nicht. Und ich sagte ja, Deutschland ist da besonders eng aufgestellt, was dabei überhaupt nicht zum Tragen kommt, was aber doch eigentlich ureigenes Denken, ich sage mal, jedes Bankers, jedes Ökonomen und so weiter ist, ist, was bekommen wir eigentlich für das, was wir da zahlen? Und das, was wir bekommen wollen, ist ja Klimaschutz. Wir gucken uns aber nie in diesem Kontext an, was sind denn CO2-Vermeidungskosten? Das ist für mich eine der sträflich vernachlässigten Größen, die wir haben. Und die ganzen Investitionen, wir füllen Excel-Sheets ohne Ende aus, ja, EU-Taxonomie, Meldebögen und so weiter. Was da aber nicht vorkommt, sind die CO2-Vermeidungskosten.
Aber wenn man das so machen würde, dann würden viele Maßnahmen nicht kommen. Wissen Sie, die Politiker werden Beitrag, also wir haben ja irgendwie, ich glaube, die Kosten für das Wärmeheizungsgesetz, ich glaube, die Kosten pro eingesparte Tonne CO2 liegen ein paar tausend Euro. Und wir wissen, und das ist kein Geheimnis, wir können weltweit für weitaus geringere Beträge CO2 sparen. Also anderes Beispiel, ich meine, 9-Euro-Ticket hat man sich gelobt, ja, spart CO2. Dann hat man ausgerechnet, wir haben so viele Tonnen gespart, die Kosten waren 1.800 Euro pro Tonne CO2. Das wird natürlich nicht dazu gesagt. Insofern, wir beide haben ja Konsens. Ich habe nur die Vermutung, dass diejenigen, die agieren, wollen die Kosten nicht ausgewiesen haben, weil dann viele Dinge, die sie politisch gerne haben, weil sie gerne irgendwie agieren wollen, dann einfach ad absurdum geführt sind, offensichtlich.
Das ist korrekt. Was heißt, es scheint so zu sein. Ich drücke mich an der Stelle auch wieder vorsichtig aus. Das Problem ist aber ja, dass im Grunde die Sache, wegen der wir all das tun, dabei auf der Strecke bleibt. Das ist ja nicht zu vergessen. So, und da muss man doch im Grunde an der Stelle einhaken. Und das ist für mich der Moment oder der Punkt, wo man eben genau einhaken kann, zu sagen, stopp. Oder im Grunde tatsächlich dann diejenigen, die das so machen, wirklich beim Wort nehmen und sagen, dann lasst uns doch mal bitte schauen, was denn die Wirkung ist für das, weshalb wir all das tun. Wenn es keine Wirkung gibt, wir aber trotzdem weitermachen, ist doch irgendwann die Frage im Raum, ja, warum machen wir es denn dann? Was ist denn im Grunde letztlich das Motiv im Grunde für dieses Vorgehen, wo inzwischen das Mehr der Stimmen, die sagt, das kann es ja so nicht sein, größer wird, worüber ich sehr froh bin. Ja, letztlich im Grunde auch Stimmen aus der Wirtschaft. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass eben genau diese Wirtschaft, die da sagt, liebe Leute, so geht's nicht, genau die Wirtschaft ist, die auch gebraucht wird, um den privaten Klimaschutz zu finanzieren. Ohne private Beiträge wird es nicht gehen. Das heißt, man stellt dann irgendwann fest, ich sag mal, aus einem System heraus, das ökonomisch schwächelt, ja, wo im Grunde die Wirtschaft nicht weiter wächst als einziges Industrieland gerade, werden wir die geforderten internationalen Beiträge nicht leisten können. Für mich ist das alles im Grunde sehr, sehr, sehr schlüssig durchzuargumentieren. Und ich bin im Grunde auf der Suche nach denjenigen, die sagen, ja, so deswegen im Grunde innehalten, stopp. Und im Grunde nochmal schauen. Das ist zumindest das, was mir der Verstand sagt.
Da haben wir ja beide Konsens. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück. Also wir haben beide Konsens, dass der jetzige Weg nicht nachhaltig ist, in dem Sinne von, wir können ihn gar nicht durchhalten, weil er ist ineffizient und ineffektiv. Dann haben Sie gesagt, korrigieren Sie mich, ich will nichts in den Mund legen, haben Sie gesagt, ja, die Akteure machen das auch aufgrund anderer Motive.
Das ist eine Hypothese, ich bin an der Stelle wieder vorsichtig.
Eine Hypothese, jetzt können wir mal überlegen, Teil 1, welche Motive mögen das denn sein? Und Teil 2, was ist zu tun, um diese anderen Motive auszuhebeln? Weil sonst ist es nämlich so, dass unser Gespräch wieder von denen gehört wird, die sowieso unserer Meinung sind, aber nicht die erreicht, die wir anderen Motive haben.
Wieder eine Hypothese. Warum ist es so? Der Weg der Verarmung, um es mal so plakativ zu schildern, ist der einfache Weg, Umwelt- und Klimaschutzanliegen durchzusetzen oder überhaupt, ja, durchzusetzen. Sag mal, das zeigt im Grunde auch die Vergangenheit, dass da gibt es eine klare Korrelation, je höher das BIP, desto höher Ressourcenverbrauch und so weiter. Das zu entkoppeln, ist, ich sag mal, genau die große, große Herausforderung im Grunde, wo es wunderbar wäre, das würde gelingen. Das heißt, der Weg in die Verarmung ist der einfache Weg zu Umwelt- und Klimaschutz. Und wir müssen uns schon sehr viel einfallen lassen, da, ich sag mal, bessere Wege zu gehen. Das ist genau das, wo es die Innovation, die Kooperation, die konsensfähigen Lösungen und so weiter braucht.
Ich
muss
jetzt aber dazu sagen, also zum einen, die Grünen haben mal plakatiert, grünes Wirtschaftswachstum nicht, grüne Verarmung. Also das muss man schon sagen. Die haben das ja nicht gesagt. Ich meine, sagen Sie, Herr Scholz redet von Wirtschaftswunder, die Grünen plakatieren das grüne Wirtschaftswunder, aber in Wirklichkeit sagen Sie, wir brauchen den Weg der Verarmung. Das ist also im Prinzip eigentlich alle wie Ulrike Herrmann unterwegs sind, aber keiner traut es sich zu sagen.
Das sind die ganz großen, komplizierten Fragen, die Sie mir da stellen. Es ist zumindest nicht auszuschließen. Es kann nicht ausgeschlossen werden.
Also Klimaschutz muss wehtun. Klimaschutz ist nur dann gut, wenn er wehtut, nicht?
Das ist auch so eine der Ideen, die sich hier herauskristallisiert hat. Ja, ja klar. Also ich kann beantworten, was passiert damit oder was wird daraus. Das haben ja die letzten Wahlen gezeigt. Man sieht ja, dass offensichtlich das nicht mehrheitsfähig ist. Der aktuelle Weg im Grunde nicht durch Wahlen bestätigt wird, dass das der ist, der weitergegangen werden soll. Und am Ende ist genau das der Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind. Ich sag mal, es mag ja jeder für sich entscheiden, was ist der Weg, den wir gehen wollen, ich sag mal, hin zur Erreichung der Klimaziele. Wenn es nur einen einzigen Weg geben würde, nämlich den gerade eingeschlagen, würde ich ja vielleicht sagen, okay, ich stimme zu. Wenn das so ist, dann müssen wir in diesen sauren Apfel hineinbeißen. Er ist es aber nicht. Und was mir im Moment wirklich auch fehlt im gesamten politischen Raum, ist eine positive Vision, ist im Grunde ein klares alternatives Konzept. Und im Grunde ist dann nicht sofort ein Zerreißen von jeglicher alternativer Idee, wo es dann heißt, ja, ist euch denn nicht bewusst, dass wir Klimaschutz machen müssen? Ja, das ist ja, was man dann auch ganz oft hört. Also alles, was nicht das ist, was wir aktuell versuchen, ist dann gleich gegen den Klimaschutz. Und das halte ich auch für völlig grundlegend falsch. Denn das, was wir gerade tun, ist ja auf gar keinen Fall eine Lösung. Das sieht man doch. Ja, ich sage mal, da ist ja der Beweis schon erbracht.
Ja, da haben wir beide natürlich auch Konsens. Das haben wir natürlich das Dilemma. Sehr viele Politiker haben sehr viel Kapital darauf verwendet, das zu erreichen. Ja. Und in der Tat, dieser Gedanke nach dem Motto, wir haben gesündigt und deshalb müssen wir jetzt quasi Buße tun und Wohlstand verlieren, das ist ja in der Tat ein Gedanke, der ja durchaus zu hören ist und da durchklingt und darum sind ja die Kirchen auch so aktiv und etc. etc. Ich bin auch bei Ihnen. Ich glaube auch, dass der jetzige Weg dazu führen wird, dass immer mehr Leute AfD und andere Parteien wählen, einfach weil sie es nicht wollen. Was ich dann auch so gesehen nachvollziehen kann, weil ich möchte auch nicht ärmer werden, man möchte schon gerne. Nur für mich ist so ein bisschen die Frage, Sie haben ja auch den Aufschlag gemacht im Sinne von, wir brauchen ein neues Denken in Nachhaltigkeit. Und meine Hörer empfinden immer die Frage ganz witzig, wenn ich frage, wenn wir beide jetzt morgen, das Bundeskabinett lädt das ein, da haben wir so die paar noch da übrig sind, so. Und sagen, okay, wir haben es jetzt gehört, wir verstehen das. Und im Rahmen unseres Neustarts machen wir auch mal einen Neustart bei der Klimapolitik und Nachhaltigkeitspolitik. Was würden Sie denn denen sagen?
Also, ich habe den Begriff auf den Prüfstandstellen schon genannt. Also das wirklich in sehr, sehr grundsätzlicher Weise. Ich würde in Deutschland zunächst mal sagen, es ist gar nicht das Ziel. Oder wir müssen letztlich nicht weiter hingehen und die erneuerbaren Energien ausbauen, im Grunde auf das angestrebte Ziel von 80%. Das ist jetzt mal eine konkrete Maßnahme nur im Energiebereich und da auch nur für den Strom. Das nicht tun, sondern eben dafür sorgen, dass wir möglichst schnell eine zuverlässig steuerbare Säule dazu bekommen und nicht den fluktuierenden Anteil noch weiter ausbauen, weil es das nochmal verteuert. Das ist das eine. Dann bei allen Technologien, wenn man jetzt mal in den Bereich von Mobilität geht, also auch da letztlich das Feld weiten. Ja, das heißt im Grunde, das im Moment schon diskutierte Aus des Verbrennerauses tatsächlich weiterverfolgen. So, das sind im Grunde Deutschland. Wir waren ja gerade beim Bundeskabinett. Dann geht es aber auch darum, wirklich international ganz anders heranzugehen an das Thema Klima und da wirklich zu suchen nach Koalitionen mit konsensfähigen Angeboten. Konsensfähigen Angeboten an den Rest der Welt. Man hat ja jetzt auch wieder in Bonn gesehen, das Thema Klimafinanzierung ist die große Baustelle, die wir haben. Da ohne zu versuchen, in Richtung von Klimaclub, das ist ein Begriff des Bundeskanzlers Scholz, tatsächlich zu gehen, aber in Richtung eines Klimaclubs, in Richtung gemeinsamem Handeln, wo in diesem Club, wenn man es denn so nennen möchte, auch Entwicklungsländer dabei sind. Und da letztlich eine robuste Basis zu schaffen für einen gemeinsamen CO2-Handel. Jetzt ist die Frage, was kann das denn sein? Und das führt mich nochmal zurück zu den vorhin schon mal erwähnten Klimazusagen der Entwicklungsländer, die es ja gibt. Die sind sehr, sehr, sehr wenig belastbar, wenn man mal ehrlich ist. Unsere sind es übrigens auch nicht wirklich. Ja, aber anderswo sind sie das auch nicht. Da nochmal zu gucken, was ist da wirklich realistisch? Wie kann man die im Grunde aufsetzen? Und dann letztlich aus diesen verschiedenen Klimazielen, die ja da sind, die sind ja in der Welt, dass man die letztlich zusammenbindet, ja, in eins überführt und sagt, so, das ist jetzt ein gemeinsames CAP, daran arbeiten wir gemeinsam. So, und dann schauen wir im Grunde, wo wir im Rahmen dieses gemeinsamen Raumes die günstigsten CO2-Vermeidungskosten haben. Und dann versucht man sich letztlich in Richtung von etwas zurückzurobben, was eigentlich früher sowieso angedacht war für den internationalen Klimaschutz, nämlich das weltweite Cap-and-Trade-System, was wir leider nie bekommen haben, was 2009 in Kopenhagen gescheitert ist. Zurück in diese Richtung. Aber ich sage mal, nicht ein Club der Industrieländer. Nicht wieder dieses Wir irgendwie gehen wieder vorweg, sondern wir nehmen die anderen mit. Plus dieses Thema der Ökosystemdienstleistungen. Am Ende, wir haben jetzt ganz viel über Energie gesprochen. Das ist im Grunde auch ein zentrales Handlungsfeld beim Thema Klima. Es ist eines immer sehr, sehr unterbelichtet. Das ist die Natur. Das ist die Rolle der Natur in dem Ganzen. Die speichert heute etwa ein Viertel der menschengemachten CO2-Emissionen. Diese wertvolle Funktion geht gerade zurück wegen Regenwaldabholzung und so weiter, Degradierung von Böden. Also auch da, man würde sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also auch in internationaler Kooperation Stärkung der Rolle der Natur und damit Beiträge zum Klimaschutz und zum Biodiversitätserhalt. Ja, wäre auch nochmal etwas, wo man im Grunde dieses klug in diese gemeinsamen Clubs von Entwicklungs- und Schwellenländern einbauen müsste. Als Handlungsfeld, das wirklich fehlt heute.
Und das Ganze heißt ja eigentlich auch auf europäischer Ebene eigentlich den Green Deal, wie er jetzt ist, auch einzustellen und auch das neu anzufangen. Wenn ich jetzt ihn zuhöre, ist es doch eigentlich so.
Auf jeden Fall muss der grundlegend modifiziert werden. Also ob man ihn komplett löscht und nochmal komplett neu im Grunde was entwickelt oder ob man sagt, wir modifizieren den gegebenen Green Deal. Und ja, wir versuchen, der Welt erster klimaneutraler Kontinent zu werden. Aber ich sag mal, auch unter Nutzung internationaler Instrumente, dann kann man das ja alles weiterverfolgen. Aber ich sag mal, auf heimischem Gebiet ohne Nutzung dieser internationalen Mechanismen, wieder eine Hypothese, das wird nicht gelingen.
Es wird nicht nur nicht gelingen, sondern es wird eben zu der Verarmung führen, ohne den Klimaeffekt und wahrscheinlich sogar im Ende auch der Umweltschaden.
Genau. Und am Ende politischen Kräften, ich sag mal, in die Karten spielen, die am Ende auch nicht diejenigen sein werden, die es vorantreiben werden, eher noch weniger. Das heißt, das ist ja auch nochmal eine Sache oder eine Dimension, die wir hier nicht diskutiert haben. Also in dem Moment, wo wir ein politisches Umfeld haben, wo Parteien dann am Werke sind, die sagen, das ist gar nicht unser Thema, werden wir langfristig damit auch nicht gewinnen, kurzfristig auch nicht.
Wissen Sie, Frau Professor Herrnin, das ist für mich alles ein bisschen ziemlich, also zum einen muss ich sagen, nicht überraschend. Und das ist auch nicht so, dass die Themen, die ich schon mal diskutiert habe im Podcast. Ich finde es immer wieder traurig, weil ich aber sagen muss, es ist ja nun, wenn wir es verzeihen, keine Rocket Science. Es ist einfach nur gesunder Menschenverstand.
Ja, es ist am Ende auch alles so schwierig, dann vielleicht nicht. Traurig ist, dass im Grunde aus dem Kreis der wirklich der Unternehmen, jetzt spreche ich sie mal direkt an, so relativ wenig Kommentar zu alledem kommt. Und das in einer Lage, wo wir ja, ich sag mal, für alle diese Dinge so viel Geld aufbrauchen, so viel Geld letztlich aufbringen, so viele Ressourcen finanzieller und personeller Art, aber für die Sache nichts erreichen. Das ist doch etwas, das müsste jedem Unternehmen zutiefst im Grunde widerstreben, das zu tun. Das passiert aber. Und wenn man sich jetzt auch nochmal anschaut, die Folge davon ist ja, inzwischen ist auch nochmal eine Facette des Themas, dass die Beraterbranche inzwischen die einzige ist, die noch wächst bei uns, weil, sag mal, alle diese Regulatorik-Themen, ja natürlich im Grunde wunderbare Aufgabenfelder, ich war selber mal bei einer, wunderbare Aufgabenfelder sind im Grunde für die Beratung. Das ist aber alles keine wertschöpfende Tätigkeit. Also was wir da uns zusammengebaut haben, ist in so vielerlei Hinsicht falsch, dass eigentlich jeder einigermaßen ökonomisch denkende Mensch doch dahin kommen müsste zu sagen, das können wir so nicht machen. Da gibt es ja doch einige in diesem Land. Das ist im Grunde ja die Hoffnung, die ich da noch habe, dass ich sag mal, dass wegen dieses wirklich Erschütternden, was wir da gerade treiben, ja, wegen dieser Kollateralschäden ohne Beitrag zur Sache, wegen der wir all das tun, ne, dass da irgendwo jetzt mal die Änderung eintritt.
Vielleicht zum Abschluss, vielleicht sagen Sie mal, woran forschen denn jetzt zurzeit, was einen Beitrag leistet zur Zielerreichung?
Das sind ganz verschiedene Themen. Wir haben ja uns im Verein, das hatte ich gesagt, Global Energy Solutions, damit beschäftigt, wie könnte denn so ein klimaneutrales Energiesystem aussehen, das aber ja auch irgendwie finanziert werden muss. Und ich sage mal, an diesen Themen müssen wir weiterarbeiten. Die sind nicht geklärt, die sind nicht final geklärt. Wir haben da ein Modell entwickelt, wo im Grunde tatsächlich einiges zu tun ist, ist die Finanzierungsfrage. Also wie geht das tatsächlich? Wie kann man tatsächlich ein Cap-and-Trade-System vielleicht doch etablieren, das es bisher nicht gegeben hat? Da muss im Grunde im Bereich der Klimazusagen der Länder wirklich einiges nachgebessert und verstanden werden, um da wirklich eine Basis zu haben, das aufzusetzen. Dann läuft gerade auch mit UNIDO, das ist die United Nations Industrial Development Organization, im Grunde ein ganz konkretes Projekt im Grunde in Richtung der naturbasierten Lösungen, wo ja im Grunde auch die Lösungen auf dem Tisch liegen, aber die Finanzierung fehlt. Das ist das Thema Bödenrestaurierung zur Verbesserung von Ernährungssicherheit, Böden als CO2-Speicher und so weiter. Also die Themen sind alle da. Und was man aber immer wieder feststellt, ist, sie scheitern alle an Finanzierung. Und am Ende das alles zusammenbindend, ja, und im Grunde Klimaschutz global denkend und im Grunde auch global finanzierend, niedrige CO2-Vermeidungskosten, in alledem liegen Ansätze, ich sag mal, die gerade genannten Themen auch anzugehen.
Ja gut, wenn es nur an der Finanzierung liegen würde, dann wäre es eigentlich, glaube ich, einfach. Weil ich glaube, gegeben die Tatsache, dass das so viel billiger ist, weltweit CO2 einzusparen als in Industrieländern, ist das ja auch kostengünstiger. Vor allem, wenn man, so wie wir es jetzt gerade auch gemeinsam diskutiert haben, nicht sagt, wir gehen auf 100% Vermeidung, sondern wir gehen auf 80% und haben andere Technologien wie Capturing und so weiter und setzen auf technologischen Fortschritt, der ja auch noch kommen wird, dann wäre das eigentlich eine kostengünstigere Lösung.
Ist sie. Nach allem, was wir dazu berechnet, kalkuliert, abgeschätzt, modelliert haben, ist das der kostengünstige Weg. Was soll ich anderes sagen? Das ist meine Botschaft durchgängig durch den Podcast. Und ja, vielleicht braucht es auch einfach, ich sag mal, die Stimmen, die genau das thematisieren. Das kommt ja selten vor. Also ich meine, ich habe x Veranstaltungen gesehen, wo das Thema Klimaschutz weiterhin als rein nationale Aufgabe diskutiert wird. Und ich sage mal, wo vor dem Hintergrund des Nichtverstehens der Zusammenhänge auch ohne da niemand ist, der sagt, wir diskutieren hier eigentlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt, der, ich sage mal, für sich isoliert betrachtet, A, selber nicht angegangen werden kann und B, man könnte ihn selber viel besser angehen, wenn man das große Ganze betrachten würde. Ja, es braucht im Grunde diesen viel breiteren Diskurs in der Öffentlichkeit, eindeutig. Es braucht die Stimmen von Unternehmen, es braucht mehr von diesem ökonomischen Sachverstand irgendwo auch wieder in der Politik, wesentlich breiter als heute. Das ist eine weitere Facette des Themas. Es braucht Stimmen wie einen Klaus Töpfer, den es leider nicht mehr gibt. Und derartige Menschen, die vernetzt und zusammenhängend denken, muss man ja leider suchen. So, davon mehr.
Ja, also ich würde mal sagen, Professor, wir hatten ein wunderschönes Schlusswort, weil wir jetzt mal beide versuchen, einen kleinen Beitrag zu leisten in unserem Gespräch, dass es in die breitere Diskussion kommt. Es ist so nachvollziehbar, es ist so wichtig und es ist gleich so schade, dass es so in die falsche Richtung gelaufen ist. Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, mit so einem Fortsetzungsgespräch, wenn es neue Studienergebnisse gibt. Auf jeden Fall an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Mitwirkung in meinem Podcast.
Sehr gern geschehen.
So viel also nun zu meinem Gespräch mit Professorin Estelle Herlin. Ich denke, es zeigt nochmal klar auf welchem Holzweg wir uns hier in Deutschland befinden. Zum Abschluss möchte ich noch kurz eingehen auf ein Hörerfeedback. Ein Hörer hat mir geschrieben, mit Anmerkungen zur Folge energiepolitischer Blindflug. Und diese Anmerkungen passen eigentlich sehr gut zur heutigen Folge. Ich möchte sie beantworten.
Hallo, vielen Dank für den Podcast und den interessanten Interviewpartner. Ich habe 4 Anmerkungen. Sie sagen, kein Land der Erde würde so radikale Maßnahmen für den Klimaschutz machen wie Deutschland. Ich sage, man setzt Maßnahmen um, auf die sich die Staaten im Pariser Klimaabkommen verpflichtet haben.
Das ist, wie wir wissen, ein gern gebrauchtes Argument. Allerdings muss man anmerken, dass sich keineswegs alle Staaten zu diesen Maßnahmen verpflichtet haben. Im Gegenteil haben viele Staaten den Pariser Klimavertrag nur unterschrieben, weil sie es gut finden, dass andere Staaten die Maßnahmen ergreifen. In Paris haben sich nur 61 von 191 Ländern zu Mengeneinschränkungen verpflichtet. Und diese Länder standen damals gerade mal für ein Drittel des CO2-Ausstoßes der Welt. Mitgezählt in diesen Zahlen sind übrigens die USA, die das Abkommen aber gar nicht ratifiziert haben. Hinzu kommt, dass die dort beschlossenen Dinge völkerrechtlich nicht durchzusetzen sind. Will heißen, wenn es in Zukunft schwierig wird mit dem Klimaschutz, werden sicherlich viele Staaten einfach sagen, das können wir gerade nicht. Aber viel wichtiger ist etwas anderes, aus meiner Sicht zumindest, als Antwort auf den Hörer. Deutschland kritisiere ich deshalb nicht, weil es Klimaschutz betreibt, sondern weil es auf völlig falsche und vor allem viel zu teure Maßnahmen setzt, um das Ziel zu erreichen. Das war und bleibt meine Hauptkritik. Wir gehen immer einen sehr teuren Weg. Wir sind aus den Atomkraftwerken ausgestiegen, obwohl die Atomkraft einer der wichtigsten Hebel gewesen wäre, den CO2-Ausstoß im Lande tief zu halten. Wir verzichten auf die ausdrücklich im Pariser Abkommen genehmigte Möglichkeit, Maßnahmen zum Klimaschutz im Ausland zu bezahlen, zu ermöglichen und dann auf die eigenen Ziele anzurechnen. Auch das macht es unnötig teuer. Wir könnten mit dem gleichen finanziellen Aufwand global viel mehr bewirken. Doch kommen wir zur zweiten Anmerkung des Hörers.
Sie sagen, nichts kann günstigeren Strom herstellen als bestehende AKWs. Dass die Endlagerfrage ungeklärt ist, bei der noch unkalkulierbare Kosten entstehen werden, ignorieren Sie. Diese Argumentation ist für mich nicht sachgerecht. Das über Statistik nicht berechenbare Restrisiko dieser Technologie muss immer als Fußnote mitgenannt werden, kam bei Ihnen jedoch nicht vor.
Mittlerweile wissen wir, dass es durchaus möglich ist, Endlager einzurichten. Ich denke an Finnland. Der kleine Ort Eurajoki in Südfinnland bekommt ein Endlager für radioaktiven Abfall. Und die Bevölkerung unterstützt das. Über die Debatte, die in Deutschland geführt wird, wundert man sich dort, wie sogar die ARD berichtete. Hinzu kommt auch, dass der Atommüll eine vernachlässigbare Menge ist. Nachdem im April 2023 das letzte deutsche Atomkraftwerk abgeschaltet wurde, blieben insgesamt rund 1750 Behälter mit hochradioaktiven Abfällen übrig. Das sind 27.000 Kubikmeter. Jetzt wird der ein oder andere sagen, boah, das ist eine Riesenmenge. Aber ich will Ihnen mal sagen, wie sich das darstellt. Alle Atommüll Deutschlands ließe sich auf einem Fußballfeld lagern. Auf einem Fußballfeld der Größe, auf dem die großen Mannschaften spielen, wie Bayern München. Ich habe es nachgeschaut. 105 Meter mal 68 Meter. Wenn man diese Grundfläche nimmt, dann müsste man eine Höhe haben von 3,80 Meter und könnte dann die 27.000 Kubikmeter dort lagern. Wir sehen, es ist eine kleine Fläche und deshalb kann man es auch ordentlich lagern. Die Schweiz plant übrigens ein Endlager an der deutschen Grenze und ich finde, wenn die Geologie dort stimmt an der Grenze, würde es sich doch anbieten, wenn wir unseren Atommüll an der gleichen Stelle ebenfalls entlagern. Ich weiß, es ist eine Traumtänzerei, weil es ja die Strategie vor allem der Grünen ist, durch immer mehr Auflagen die Endlagersuche zu verunmöglichen. Kürzlich haben wir ja gehört, dass es noch mehrere Jahrzehnte dauern soll, bis eines gefunden ist. Das treibt die Kosten und das ermöglicht dann die Argumentation, Atomkraft wäre so teuer. Kommen wir zur dritten Anmerkung des Hörers.
Sie sagen, Verzicht oder Wohlstandsreduktion kann nicht die Lösung sein. Wenn man sich den Immobilienbereich ansieht, laufen bereits Maßnahmen zur energetischen Sicherstellung des 1,5-Grad-Ziels ohne Wohlstandsverlust. Es bestehen noch ganz sicher viele Chancen in der Verbesserung der Energieeffizienz.
Ja, es gab viele Maßnahmen zur Sanierung im Immobilienbereich. Doch einen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Zieles leisten diese nicht. So wurden zwischen 2010 und 2020 über 340 Milliarden Euro in die energetische Sanierung von Wohngebäuden investiert. Der Verbrauch an Energie für Raumwärme blieb aber unverändert, wie Daten zeigen, die der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen veröffentlicht hat. Woran liegt das? Neben falschen Sanierungsmaßnahmen lag es vor allem an einem anderen Nutzerverhalten. Die Menschen freuten sich, dass es statt 20 Grad nun 22 Grad warm im Wohnzimmer ist. Das mag daran liegen, dass es eine ältere Gesellschaft wärmer mag. Wer sich genauer beschäftigen möchte mit dem Thema der Immobiliensanierung, dem empfehle ich zwei Folgen dieses Podcasts. In Folge 89 spreche ich mit Burkhard Rescher, dem Geschäftsführer der Innovation City Management GmbH in Bottrop. Der erklärt, wie sinnvolle Maßnahmen der Immobiliensanierung aussehen. Titel der Folge: Der Unterschied zwischen Tatsachen und Sprechblasen. Etwas weniger lang zurück liegt die Folge 238 Politbürokratie für den Klimaschutz, in der ich zeige, dass der tatsächliche Energieverbrauch von Häusern ein ganz anderer ist als der, der von den Modellen vorhergesagt wird. Das Ganze soll nicht bedeuten, dass es nicht noch Potenziale gibt. Diese sollten wir aber marktwirtschaftlich und nicht planwirtschaftlich heben, wie eingangs diskutiert. Damit kommen wir zur letzten Anmerkung des Hörers.
Sie verlangen Technologieoffenheit, gerne, aber bitte mit der gleichen Effizienz wie Wärmepumpen. Mindestens 1:3. Durch Innovationen werden bald 1:4 und auch 1:5 möglich sein. Alternative technische Heizsysteme müssten sich daran messen lassen.
Also um es ganz klar zu sagen, ich habe nichts gegen Wärmepumpen. Es ist mir eigentlich völlig egal, wie jemand heizt. Denn Unternehmen und Bürger werden am besten wissen, auf welchen Weg sie Energiekosten sparen. Mir persönlich wäre es aber lieber, wir würden CO2-neutralen und günstigen Strom dann zur Verfügung haben, wenn man die Wärmepumpe am meisten benötigt, nämlich im Winter. Und da wissen wir, dass es mit erneuerbaren Energien ziemlich schlecht aussieht. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich über Ihr Feedback, Ihre Anmerkungen. Sie haben heute gesehen, ich lese diese durchaus und greife sie auch mal auf. Und ich freue mich natürlich vor allem auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.